eigentlich geklärt, ob es den auf.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu den Flaschen dieser Sendung, in der sich Christoph Raffelt und Holger Klein zusammensetzen, Weine trinken und darüber reden. Nicht nur über die Weine, aber auch über die Weine und meistens über die Weine, aber auch über das eine oder andere.
Oder über Christoph. Murmeltiere.
Was? Murmeltiere.
Hi. Murmeltiertag.
Wieso?
Bei den Flaschen. Ja, wegen nochmal halt.
Was?
Ja, weil wir jetzt nochmal anfangen.
Ach so, ich dachte, Wir trinken jetzt dieselben Weine nochmal.
Das können wir auch machen.
Ja, aber das ergibt ja keinen Sinn. Außerdem sind die schon alle. Ich habe die schon leer getrunken und es gibt keine mehr.
Ja, die werden ja auch wahrscheinlich nicht mehr gut, ne? Also jetzt werden sie dann doch
wenn
nicht
sie
mehr
offen
gut,
wären.
Ja. 6 Wochen oder so. 4 Wochen. Ja, so lange ist gar nicht her, ne? 4 Wochen eher.
4 Wochen, ja.
Wenn überhaupt.
Das, ja, die sind ausverkauft, ne? Irgendwer kommentierte dann in den Kommentaren. Irgendwer kommentierte, dass die, dieses Paket ausverkauft ist bei
K, alles ausverkauft.
K und anderer
M.
Buchstabe
M. K und M Gutsweine.
K genau. Und anderer Buchstabe Gutsweine.
Nicht K und U, das hatten wir letztes Mal schon nicht auf die Reihe bekommen. Nee, diesmal nicht K und U, sondern K und M. Wir wechseln ja immer zwischen K und U und K und M.
Genau.
Ja.
Weil es so viel Spaß macht. Fangen wir doch an mit, du warst mal wieder unterwegs, dich haben sie aus Neuseeland eingeladen, ne? Die haben dich wirklich eingeladen. Hast du
die
überhaupt irgendetwas bezahlen müssen auf der Reise?
Ja, doch schon. Aber im Wesentlichen bin ich eingeladen worden. Ich hatte ein paar freie Abende und einen zumindest dreiviertel freien Tag. Und irgendwie lässt man hier und da ja dann doch auch noch ein paar Dollar dann. Mhm. Ne? Das sind ja Neuseeland-Dollar. Ja, aber eigentlich bin ich eingeladen worden.
Von wem?
Vom Neuseeländischen Weinbauverband. Also im Prinzip gehört der zum Staat Neuseeland und das gehört mit zur Handelskammer.
Mhm.
Und der Staat Neuseeland ist ja sehr stark auf Export angewiesen.
Ja.
Da leben ja nicht viel, leben irgendwie 4,5 Millionen Leute etwa und müssen natürlich gucken, dass sie den Wein, den sie produzieren, auch im Ausland verkauft kriegen.
Das ist fast wie in Berlin, ne? Sind da auch so viele Arbeitslose?
Nee, ich glaube nicht. Nee, die Straßen sind auch in einem besseren Zustand insgesamt.
Ah, ja.
Selbst
ja
die Schotterpisten.
Schwer. Ist ja auch nicht schwer. Also.
Nee.
Ja, die Schotterpisten sind ja auch hier in einem besseren Zustand als die Straßen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Auf meiner Strecke, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Fahrrad, fahre ich durch Zehlendorf, ja, wo die reichen Leute wohnen. Und danach muss ich so 5 Kilometer durch den Wald, über so einen befestigten Waldweg. Mhm. Und es ist unkomfortabler, auf dem Fahrradweg in Zehlendorf zu fahren, als auf dem Waldweg.
Ja.
Also da kriegst du mehr Schläge ab, wenn du auf dem Fahrradweg bist. Also es wundert mich nicht.
Hm. Ja.
Wie lange warst du denn da?
2 Wochen. 2 Wochen und bin am Sonntag wiedergekommen. 15 Tage. Also ich bin ja allein schon irgendwie 4 Tage geflogen.
Echt?
Ne? Mehr oder weniger. Also,
du hast 48 Stunden hin und 48 Stunden
nein,
zurück.
Ich bin nicht ganz 4 Tage geflogen, aber das erstreckt sich dann über 2 Tage. Ne?
Hm.
Also man hat auch das Gefühl, man fliegt 4 Tage. Also ich glaube insgesamt, jetzt auf der Rückreise bin ich unten im Süden Neuseelands gestartet, in Queenstown.
Ja.
Und bin dann erstmal nach oben, nach Auckland und habe dann da halt 4 Stunden gewartet. Also das hat 1,5 Stunden Flugzeit gedauert, dann habe ich 4 Stunden gewartet, dann bin ich nach Los Angeles, das dauert glaube ich so 11 Stunden. Dann habe ich da wieder 2 Stunden rumgesessen und dann bin ich wieder 10 Stunden nach London geflogen und musste dann allerdings da irgendwie durch 2 Terminals rennen, um meinen Flug noch zu kriegen. Und dann halt nochmal 1,5 Stunden nach Hamburg und dann sind es insgesamt ja schon irgendwie 30 Stunden, wo man unterwegs ist. Ne?
Es lohnt es sich, oder anders gefragt, würde es sich trotzdem lohnen, das als Urlaub zu machen? Also so lange zu fliegen, um 14 Tage nur da zu sein?
Ja, auf jeden Fall.
Aber gut, du hast
also 3 Wochen ist natürlich, also 3 Wochen wäre schon richtig gut und alles darüber hinaus sowieso, aber selbst für 2 Wochen ist es schon sehr geil.
Du hast jetzt auch Premium Economy Plätze gehabt, ne? Also nicht so, nicht so was, wenn wir es buchen würden, würden wir ja dann doch ein bisschen anders sitzen, wir armen Schweine.
Genau, normalerweise würden wir anders sitzen. Ich wollte noch nachgucken, wie groß der Unterschied ist, weil die diejenige, die auf dem ersten Flug von London nach Los Angeles neben mir gesessen hatte, die hatte sich irgendwie so ein Around-the-World-Ticket gekauft und eben Premium Economy. Und sie meinte, das wäre gar nicht so viel teurer gewesen, wobei ich halt versäumt habe, nachzufragen, was das jetzt heißt, gar nicht so viel teurer. Aber eben ganz, ganz weit entfernt von
First und Business Class, ja, das ist klar. Also das sind ja sowieso.
Aber der Komfort ist nicht so weit entfernt. Weil man läuft ja immer erst durch die oberen Klassen, bevor man in die unteren Klassen kommt.
Stimmt, ja.
Also man sieht erstmal, was die anderen haben, um dann irgendwie total desillusioniert in der
auf dem Economy-Platz mit Plastikbesteck zu essen.
Ja, genau.
Während die anderen.
Ja, und diese
die in der ersten Klasse
diese rumfliegen. Sitze, in denen ich da gesessen habe, das ist schon sehr angenehm, ne? Und du hast irgendwie, du kriegst ein Kopfkissen und eine Decke.
Konntest du das so richtig zu einem Bett ausfahren auch, oder?
Nee, das nicht, aber du konntest es schon relativ schräg stellen und ich hatte halt trotz meiner Größe so viel Beinfreiheit, dass ich wirklich auch geschlafen habe, ne? Also ich habe jetzt auf dem Rückweg da von Auckland nach Los Angeles habe ich, glaube ich, schon 6 Stunden geschlafen.
Das Respekt.
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja, ich mache das immer mit Schlaftabletten. Also ich kann das auch in Economy sitzen. Also ich habe halt, ich gehe zum Arzt und sag hier, gib mal Schlaftabletten von den guten. Und dann kriege ich die.
Ja.
Und dann, das ist, meistens startet man ja dann abends, wenn man so, also zumindest wenn ich so nach Südostasien und letztens, wo war ich denn letztens? Auch schön. Das war schon wieder 4,5 Jahre her. Jakarta, Indonesien, ja. Bali, ja, genau. Da war halt jedes Mal abends starten. Ich bin ins Flugzeug, dann gab es Essen. Gegessen, Schlaftablette geworfen, Glas Rotwein drauf und dann 8 Stunden gepennt. Das hat super funktioniert. Ja. Was für eine Airline waren das?
Air New Zealand.
Schon klar. Ich habe es mir nur aufgeschrieben, damit ich auf den Zettel, von dem ich hinterher die Shownotes abschreibe. Ich war nur gerade unkonzentriert. Wie war es denn?
Ja, es war super. Ich erzähle ja. Sollen wir dabei was trinken?
Das können wir machen. Was sollen wir denn dabei trinken?
Ich finde, wir sollten anfangen mit von unserem, also dem Gutsriesling sozusagen von Baltasaris. Warte
mal. Von unserem haben wir.
Ein trockener Gutsriesling aus dem Rheingau vom, ich glaube, 1870 gegründeten Weingut Baltasaris.
Gutsriesling heißt?
Das ist so der Basisriesling, ne?
Ah ja.
Das ist das, womit man eigentlich ein gutes Weingut misst, immer mit der Basisqualität. Weil wenn man die Basisqualität nicht mag, dann kauft man meistens auch den Rest nicht.
Ah ja. Und funktioniert das auch oder ist das eher was der Markt vorgibt? Also gibt es Winzer, die einen mittelmäßigen Gutsriesling machen und dafür aber hervorragende erste Lagen haben?
Das mag es geben, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer ein gutes Geschäftsmodell ist, weil du verdienst dein Geld nicht mit einem großen Gewächs.
Mhm.
Ja, und vor allen Dingen nicht in Deutschland, sondern du verdienst dein Geld halt mit den einfachen Weinen und vielleicht mit den Ortsweinen, also mit der Kategorie darüber.
Mhm.
Aber nicht mit den Paradeweinen. Das ist immer irgendwie. Also Mercedes mit der S-Klasse macht das wahrscheinlich schon, aber ein deutsches Weingut macht das, glaube ich, nicht mit den S-Klasse-Weinen.
Mhm.
Nee, da muss schon die Basisqualität stimmen. Ja, sonst kommst du nicht weit. Ja, genau. Also ich war 2 Wochen da und ich hatte mit New Zealand Wine vorher relativ lange eben das Programm Durchgang, also was heißt
das? Du hast das auch noch selber designt, hast auch noch gesagt, wo du hin willst.
Ja, klar.
Geil.
Die haben mich gefragt, ich habe es denen gesagt und ich wusste schon ziemlich genau, wo ich hin wollte. Also ich hatte schon einen bestimmten Fokus auf das Ganze. Zum einen wollte ich halt deutsche Winzer deutschsprachige auch in Neuseeland kennenlernen. Und zum anderen lag mein Fokus eben schon auch auf organisch, biologisch, organisch und biodynamisch arbeitende Betrieben, weil ich mal sehen wollte, was da eben läuft, so ein bisschen abseits des Mainstreams, weil wir im Allgemeinen natürlich eher die größeren Weingüter hier
Cloudy finden. Cloudy Bay Sauvignon Blanc.
Genau, Cloudy Bay Sauvignon Blanc, das ist immer noch so das
Referenzwein aus Neuseeland irgendwie. Also zumindest immer wenn du mit irgendwem über Sauvignon Blanc redest, wirst du irgendwann gefragt, ob du Cloudy Bay schon mal getrunken hast.
Ja.
So ein 25-Euro-Wein ist das, glaube ich. Ne?
Das ist hier in Deutschland so ein 25-Euro-Wein und de facto ist es eben der Wein oder das Weingut, das diesen Neuseeland-Weinboom tatsächlich als alleiniges Weingut hervorgebracht hat. Weil Cloudy Bay hat einen bestimmten Sauvignon Blanc-Stil kreiert da unten, den es vorher nicht gab. Und damit sind die berühmt geworden und das hat sozusagen einen unglaublichen Schub gegeben in der neuseeländischen Weinwirtschaft. Also Sauvignon Blanc ist heutzutage, macht 80% des gesamten Marktes aus. Mhm. Also 80% aller angebauten Reben sind Sauvignon Blanc.
In Neuseeland oder weltweit?
In Neuseeland, ja. In Neuseeland. Und das meiste davon steht eben in Marlborough, wo Cloudy Bay auch beheimatet ist.
Was ist die Besonderheit? Kannst du das in Worte fassen? Die Besonderheit am Stil? Also dann was hat Cloudy Bay da erfunden? Was haben die anders gemacht, sodass sie?
Also ja, Sauvignon Blanc war eigentlich ein Wein, der für uns von der Loire kam. Ja.
Ja.
Sancerre, Puy-Fumé und Touraine ist eigentlich sozusagen die Heimat von Sauvignon Blanc und das zeichnet sich eigentlich so durch stachelbeerige, etwas grüne Noten aus, während der Neuseeland Sauvignon Blanc insgesamt ein bisschen breiter ist im Mund und sich eher durch, also sehr frisch gemähtes grünes Gras und vor allen Dingen Maracuja-Noten und Guave, also so tropische Noten auszeichnet. Und das ist so der wesentliche Unterschied. Ja. Und ich habe da jetzt gelernt, dass es innerhalb dieses Anbaugebietes beispielsweise mittlerweile starke Differenzierungen gibt, weil sozusagen das Kerngebiet, also da, wo auch Cloudy Bay ist, das ist tatsächlich dieses Tropische. Und mittlerweile gehen die aber auch dort so ein bisschen weiter in die Hügel und auch in die kühleren Regionen von Marlborough. Und je kühler das wird und desto eher geht es dann wieder so ein bisschen in diese französische Richtung, also weg, so ein bisschen weg vom Tropischen hin zu Cassis und Stachelbeere und vom ganz frisch gemähten Gras eher zu so ein bisschen Heunoten. Also das, die fächern das auch so ein bisschen stärker auf mittlerweile.
Ist das Absicht? Wollen die den Franzosen Konkurrenz machen?
Nee, ich glaube, die wollen, also die Konkurrenz besteht sowieso.
Ja, aber, indem sie die Stilistik nachahmen oder
so. Nee, ich glaube nicht, dass sie das nachahmen. Nee, die sind auf dem Weg. Also Neuseeland ist ein Weinland, das gerade erst 30 Jahre alt ist.
Oha. Ja.
Also ich sag mal, die haben, wie viele andere so, also wie Australien beispielsweise, Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen. Und dann gab es in Neuseeland allerdings Prohibitionen, so wie in den USA. Im 20. Jahrhundert, relativ lange, länger als in den USA und das hat den Weinbau komplett zum Erliegen gebracht. Und dann haben die in den frühe Mitte 70er Jahren so ein bisschen, ganz bisschen angefangen, so ein bisschen mit der Hilfe aus Geisenheim, also hier der Weinbauschule in Deutschland. Mhm. Und die haben dann mit Müller-Thurgau wieder angefangen, was nicht so richtig von Erfolg gekrönt war. Und dann haben die irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er gab es so ein paar Weingüter, die wirklich ernsthaft wieder versucht haben, guten Weinbau zu machen. Die haben sich dann eher auf französische Sorten verlegt. Eines der klassischen Weingüter ist Atarangi in Martinborough. Die gibt's bis heute und die produzieren auch bis heute mit den besten Pinot Noir in ganz Neuseeland. Also es ist ein Weingut, das eigentlich weltweit bekannt ist. Und dann hat Cloudy Bay 86, glaube ich, angefangen und so 2-3 Jahre später kam dieser Boom dann und ab da ist es halt abgegangen wie Schmitz Katz. Also im Prinzip hat sich dann die Anbaufläche irgendwie vertausendfacht und sind halt viele Investoren eingestiegen. Also das Land ist, also der Weinbau ist da völlig anders organisiert als bei uns. Und aber die wissen alle, dass sie halt noch lernen. Die stehen im Prinzip noch am Anfang. Also ja. Die sind sozusagen auf dem Level, wo sie, die haben zwar enorm viel Technik im Keller, gute Technik und die haben auch gut ausgebildete Leute, aber im Prinzip wissen die selber, wir sind immer noch auf einem Level, wo wir gucken, wo sind die besten Böden und welche Rebsorten, beziehungsweise wenn man schon die Rebsorte hat, welche Klone, also sprich welche sozusagen Unterrebsorten, ja, Chardonnay ist ja nicht gleich Chardonnay, passen am besten auf diese Böden. Und ja, in diesem Versuchsstadium sind die im Prinzip noch. Und produzieren aber trotzdem eben schon teilweise Weltklasse
Weine. Ich wollte gerade sagen, man merkt nicht, dass die im Kindergarten sind, sondern.
Nein, gar nicht. Weil die haben halt, die sind schon auf ein ziemlich hohes Niveau eingestiegen. Mhm. Aber und zwar vor allen Dingen eben für einen, also die sind auch preislich mit Cloudy Bay natürlich auf einem hohen Niveau eingestiegen, so dass die insgesamt einen relativ hohen Flaschenverkaufspreis haben. Ja, im Durchschnitt liegt der, glaube ich, irgendwo bei 6 oder 7 Euro die Flasche. Also
wie etwa hoch das, ist der von deutschen bei deutschen Weinen?
Ja, 2,84 €.
2,84 € im Durchschnitt.
Ja, im Durchschnitt.
Das heißt,
deutschen Wein. Also für eine Flasche deutschen Weins. Ich glaube sogar für einen Liter deutschen Wein.
Ich habe irgendwo mal gehört, Flasche, Etikett und Flasche, Korken, Kapsel würden Euro kosten. 1 Euro. Ist das immer noch so?
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass man es irgendwie für 60, 70 Cent mittlerweile kriegt. Kommt wahrscheinlich irgendwie drauf an,
wie
hoch die Auflagen sind. Ja. 2,84 €. Ja. Ist, glaube ich, ist der letztjährige Durchschnittspreis und die...
Das sind die Discounter, oder? Die das so weit drücken.
Ja. Genau.
Zählen da auch diese Kartonweine dazu? Also es gibt auch so Discount-Kartonweine in einem Liter Gebinde.
Da zählt alles dazu. Mhm. Ja. Und Wahnsinn. Die Neuseeländer sind halt mehr als, also für Flaschenwein, die verkaufen natürlich auch Tankware, aber nicht so viel. Mhm. Und für Flaschenwein liegen die deutlich über dem Doppelten. Ja. Und das heißt, sie sind insgesamt auf einem hohen Niveau eingestiegen und die haben halt auch so ein gutes Qualitätsmanagement, dass eigentlich kein Wein das Land verlässt, der fehlerhaft sein kann. Also wird jede Charge von jedem Wein, der Neuseeland verlässt, wird geprüft von einem Komitee. Ja.
Und das treibt den Preis.
Das sorgt vor allen Dingen für Qualität. Ja. Also es ist ganz klar eigentlich, dass ein neuseeländischer Wein, und die haben zu 99% Schrauber, da gibt es so gut wie keinen Korken. Und wenn, dann ist es so ein Diam-Kork, also ein Kork, der erst auseinandergenommen wurde und dann wieder zusammengesetzt wurde. Und
also aus Korkbröseln sozusagen?
Ja, genau. Mhm. So ein Presskork. Ne?
Presskork.
Also im Prinzip hast du schon mal da ein Ausschlusskriterium, weil du keine Korkfehler hast. Und ansonsten verlässt eben wird jede Charge geprüft. Und das ist schon nicht schlecht. Also sie wollen sich da einfach nichts unter die Füße holen. Ja. Ja, und dann bin ich vor zweieinhalb Wochen in Auckland gelandet und bin von da aus praktisch durch die Weinbaugebiete gereist, von einem zum nächsten.
Durch alle?
Ich habe eins ausgelassen tatsächlich, das Gisborne oben im Norden. Und ich sag mal, um Auckland herum habe ich nur ein Weingut besucht. Das sind allerdings auch zwei sehr kleine Weinbaugebiete. Und ansonsten bin ich durch alle Weinbaugebiete gereist. Ja.
Das, geil.
Also von Auckland nach Hawke's Bay, das ist das zweitgrößte, ist noch auf der Nordinsel. Von da aus nach Wellington, das ist die Hauptstadt, und hinter Wellington, so 1,5 Stunden mit dem Auto, liegt dann Martinborough, auch ein sehr kleines Gebiet, aber da liegt zum Beispiel eben Atarangi als eines der bekanntesten, und zwei deutsche Winzer arbeiten da, nämlich Karl-Heinz Jona, der auch noch ein Weingut in Baden hat, und Kai Schubert. Ja, und von da aus nach Nelson, ein kleines Gebiet auf der Südinsel, und dann eben ein paar Tage in Marlborough, was das bekannteste Gebiet ist. Und dann bin ich mit dem Zug, mit so einem Aussichtszug sozusagen, ins nächste Gebiet gefahren, Canterbury, bei Christchurch, das irgendwie vor 4 Jahren, ziemlich genau vor 4 Jahren, dieses verheerende Erdbeben hatte. Ja. Und dann runter nach ganz in den Süden, nach Central Otago. Das ist gerade so das kommende Gebiet für Pinot Noir. Mhm. Ja. Ja, es war schon wirklich beeindruckend. Also es einfach nochmal, also es ist ja sowieso immer was völlig anderes, ob du irgendwas über ein Weinbaugebiet liest oder ob du da bist. Mhm. Aber in dem Fall finde ich, ist es auch nochmal besonders, weil dieser ganze Weinbau halt total im Aufbruch ist, ne? Also eben in dieser, immer noch in dieser frühen Phase, und es tut sich einfach enorm viel und die Leute sind einfach offen und die kennen sich halt auch alle, ja. Also ist ja ein kleines, also von der Menge der Personen ein kleines Land, und
wie viele? 30, 100
Weinleute?
Ja.
Ja, nee, sind wahrscheinlich, also jetzt.
Also ich dachte jetzt, also ich renne jetzt an Winzer, also jetzt
nicht. Ja, also Weinmacher oder so. Ja. Nee, es sind schon noch ein bisschen mehr, aber, weiß ich jetzt nicht, vielleicht 400 oder so. Aber letztlich kennen die sich alle. Und es ist halt auch nicht so wie bei uns, zumindest im Wesentlichen nicht so, dass das jetzt ein Winzerbetrieb ist mit 4 Hektar oder 10 Hektar, ja, und ein Familienbetrieb, sondern die meisten, also es gibt halt internationale Konzerne, die da engagiert sind, so wie Constellation Brands oder Accolade, also die einfach in allen wichtigen Märkten vertreten sind. Und also das ist im Prinzip Getränkeindustrie. Und dann gibt's Investoren internationale, die da hingehen und mit richtig viel Geld so Spitzenweingüter aufbauen. Da gibt's nationale Investoren, die sich eben ein Weingut leisten. Und dann gibt's halt auch noch die Privatleute, die eben ein Weingut haben. Aber meistens haben die alle irgendwie einen Weinmacher, also einen Winemaker engagiert. Die machen das meistens nicht selber, zu 95%, würde ich mal sagen. Und diese Winemaker, die wechseln halt schon mal, ne? Die gehen halt dann irgendwann mal woanders hin. Und insofern, jedes Mal, wenn ich mit einem gesprochen habe und der mich gefragt habe, wo kommst du denn gerade her, meinte er, ach ja, da kenne ich, da war ich auch mal. Oder der jetzt da war, der ist jetzt hier beim Napa-Weingut oder so. Also, ne, das ist wie so ein ständiges Kommen und Gehen irgendwie. Und was halt sehr cool ist, die tauschen sich halt aus. Ja. Und
machen das nicht alle?
Nee, das machen noch längst nicht alle. Und ich glaube, dass der tatsächlich, also wenn ich mir das jetzt anschaue und sehe, wie lange die das in Neuseeland beispielsweise schon machen, und wenn ich dann überlege, wann eigentlich bei uns so die Renaissance angefangen hat, so vor 10, 15 Jahren, sagen wir mal, ne? Dann hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass
die... Du meinst, die Renaissance bei uns ist, als die Rieslinge wieder trocken wurden? Oder?
Nee, die Renaissance bei uns ist, dass die Leute, die damals in Geisenheim waren, eben von Geisenheim aus eben auch nach Südafrika, nach Neuseeland, nach Chile, nach Australien oder nach Kalifornien gegangen sind und da eine andere Gesprächskultur auch kennengelernt haben.
Aha.
Denn bei uns hat man das nicht so gemacht. Bei uns war vor 15 Jahren waren die meisten Winzer, die haben die Kellertür zugemacht und dann im Geheimen ihre Weine zusammen gebröselt, ja. Und die haben auch nicht den Wein des Nachbarn getrunken. Und das hat sich mit so Gruppen wie Message in a Bottle in Rheinhessen, wo Daniel Wagner und Philipp Wittmann und so weiter engagiert waren, mit denen hat sich das geändert, weil die irgendwann gesagt haben, nee, das bringt's nicht, wenn wir das alles jeder für uns machen, sondern wir müssen uns austauschen, wir müssen auch uns kritisch unsere Weine betrachten. Und wenn es geht, vermarkten wir auch noch zusammen zumindest ein Image unseres Gebiets. Ja. Mhm. Und das, ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die Leute eben in solche Länder gegangen sind, wo es eine solche Gemeinsamkeit oder so eine Gesprächskultur gegeben hat, ne? Damals schon. Ja. Und das habe ich mir jetzt in Neuseeland mal angeguckt. Das ist schon sehr cool. Also ja, das ist einfach gewachsen und die Leute treffen sich und schmeißen ihre Weine zusammen und verkosten blind und sind eben sehr kritisch dabei. Und da muss sich dann jeder irgendwie anhören, ne? Aber das bringt halt was.
Was hast du mitgenommen von da? Abgesehen von irgendwie Eindrücken, weil Neuseeland kommt man ja eigentlich nie hin sonst.
Ja.
Also das, ne, das, ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser eins mal nach Neuseeland kommt? Also
ja, das ist relativ ja, gering. Ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlicher, dass die hier hinkommen.
Ja. Halt und zwar alle.
Ja, zwar alle. Ja. Was habe ich mitgenommen? Also ich habe einmal mitgenommen, dass ich irgendwie dieses Weinland deutlich stärker verstanden habe, als ich es vorher getan habe. Ich habe mitgenommen, dass die gerade erst anfangen, richtig gut zu werden, obwohl sie schon gut sind. Ich habe mitgenommen, dass man eben sehr offen sein kann und auch mit seinen direkten Nachbarn und Konkurrenten offen und ehrlich und nett. Also es sind einfach super viele nette Leute gewesen. Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Das ist einfach eine angenehme Grundstimmung, finde ich, ja, die ich da kennengelernt habe. Also auch vom Taxifahrer, ja, von den Leuten am Flughafen und wo auch immer, ja. So, ich habe irgendwie kein schlecht gelauntes Wort irgendwo gehört. Ja.
Und dann in Deutschland ankommen und auch wieder ins Taxi steigen und sich wundern. Ne?
Ja, ja, genau, so.
Alles scheiße, ja, dann häng dich doch auf. Die Weine, die du getrunken hast, kanntest du die alle vorher schon oder hast du da auch neue Sachen entdeckt?
Nee, ich habe schon viele neue Sachen entdeckt. Also es gibt ja gar nicht so viel hier in Deutschland. Also ich habe schon so ein paar Tastings auch, also Proben mitgemacht in Deutschland mit neuseeländischen Weinen, aber eben auch, die dann im Prinzip auch von New Zealand Wine und deren Agentur hier in Deutschland zusammengestellt wurden. Das fängt jetzt so gerade so ein bisschen an, dass sich Neuseeland spezialisierte Importeure etablieren, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gibt's halt noch nicht viel, außer eben diesem typischen Marlborough Sauvignon Blanc. Und also mir war zum Beispiel nicht klar, dass in Hawke's Bay, eben diesem zweitgrößten Weinbaugebiet, es so viel guten Chardonnay und Syrah gibt und dass die so eine ganz eigene Note haben, also eine Stilistik, die man wiedererkennt. Mhm. Ja, das war mir zum Beispiel vorher nicht klar. Ich hatte zwar schon Chardonnay von da getrunken und auch Syrah und fand auch den Syrah sehr gut, aber mir war halt nicht klar, dass das sozusagen Passport Loto war, ja, dass das wirklich also auch in den, also von einfacheren bis zu sehr teuren Weinen es eine gewisse Grundaromatik gibt in diesem Syrah, den eben besonders macht und eben total abhebt von australischem Syrah, also Shiraz oder Rhône, also dem klassischen Gebiet eben an der Nordrhône in Frankreich. Ne? Ja, also es gibt ganz viel, was ich da irgendwie neu kennengelernt habe. Ja.
Ja. Und warum haben die dich eingeladen? Bist du da alleine hin oder war das so eine Pressereise mit mehreren?
Nee, es war der volle Luxus. Ich bin da alleine hin. Die haben mich alleine eingeladen. Ja.
Alter.
Ja, warum haben die das gemacht? Also ich glaube heutzutage, wie erreichst du in der Weinbranche eine Aufmerksamkeit? Mhm. Schaltest du eine Anzeige im Feinschmecker, im Falstaff oder in der Vinum? Mhm. Kannst du machen. Ist teuer, so eine ganzseitige Anzeige. Hast du
Streuverlust wie Hulle?
Hast einen Streuverlust wie Hulle. Die Auflagen sind ja auch nicht mehr so hoch. Mhm. Ja. Oder lädst du einen Journalisten ein vom Falstaff. Das haben die, glaube ich, letztes Jahr gemacht mit dem Peter Moser. Der hat dann eben einen mehrseitigen Bericht im Falstaff geschrieben.
Aber halt nur einen?
Nur einen.
Ja. Oder holst du dir irgend so einen Weinblogger? Oder
holst du den Weinblogger, der in der Szene etabliert ist,
der in den nächsten 10 Podcasts nochmal drüber reden wird, weil es so spektakulär ist auch, ja,
gar nicht. Genau, und der auch noch Copywriter, also Texter beim Hanseatischen Wein- und Sektkontor ist und da auch noch die sozialen Medien mitbetreut und dann schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe im Zweifelsfall. Ne? Hm. Also ich glaube, dass sich das durchaus lohnt für die. Das ist ja, also ich meine, wenn du es jetzt als sozusagen, wenn die das jetzt aus dem Werbebudget quasi nehmen, dann ist das ja für die letztlich so teuer nicht.
Nee.
Ja. Also im Vergleich jetzt mit Anzeigenschaltung, ja, muss man schon ganz klar so sagen. Also ich glaube, das ist quasi Win-Win, ja.
Hast du denn auch eine Australien-Folge designt, dass wir mal Weinflaschen Australien, Neuseeland
machen? Neuseeland immer noch, ne?
Ja, Entschuldigung.
Aber stellen wir mal zusammen, würde ich sagen.
Ja. Obwohl, das wird dann so teuer, dann kriegen wir wieder Dresche. Könnte ja keiner leisten.
Nee, muss ja nicht 25 Euro sein, es gibt ja auch Weine für drunter.
Okay.
Ich stell mal was zusammen.
Ja, cool.
Ich such mal was raus.
Ja, machen wir mal. Ich bereite da mal was vor.
Ja.
Kommen wir zum Riesling.
Genau, kommen wir zurück.
Kommen wir zum Riesling, von dem ich mich nicht traue, große Schlucke zu nehmen, weil dann, ich weiß gar nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht ausspucken wollte, während du redest.
Ach so. Genau, wir sind in dieser Folge, die jetzt quasi thematisch beginnt, sind wir im Rheingau. Und ich kam auf die Idee, nochmal das Rheingau zu nehmen, oder überhaupt eine Rheingau-Folge zu machen, weil ich im Dezember eine Einladung bekommen hatte zu einem Fest in der Winebank in Hattenheim vom Weingut Balthasares, um so ein bisschen zu feiern, dass das Rheingau...
Ist das eigentlich das Rheingau oder der Rheingau?
Oder der Rheingau.
Ich weiß es gar nicht.
Man kann beides sagen.
Ah, okay.
Ja. Dass der Rheingau so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und wieder an Renommee zugenommen hat. Also sprich, der Rheingau hatte irgendwie deutliche Probleme in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Weingüter dort so ein bisschen hinterherhinken, hinter der Aufbruchsstimmung, die es so in Rheinhessen oder der Pfalz gab. Mhm. Und es gab viel Kritik aus der Weinwelt für die Qualität der Weine im Rheingau.
Ach.
Und ja. Und da hat man dran gearbeitet, einfach, ja. Also es gibt
ja, aber nicht erst jetzt. Also ich erinnere mich dran, vor 6, 8 Jahren schon gute Rheingau-Rieslinge getrunken.
Ja, natürlich, klar. Also es war ja jetzt nicht irgendwie alles schlecht da.
Ja.
Und es gibt bestimmte Weingüter, wenn du, ich meine, du hast beispielsweise Robert Weil besucht, ja.
Ja.
Die haben immer gute Rieslinge gemacht. Ja. Mhm. Und es gibt verschiedene andere Weingüter, die immer guten Riesling gemacht haben. Aber es gab insgesamt, gab es schon Probleme im Rheingau und die haben sich einfach zu lange Zeit zurückgelehnt und sich sozusagen darüber gefreut, welches Renommee eben dieses Weinbaugebiet besitzt und ja, es war so ein bisschen laissez-faire und das kann man sich halt heutzutage nicht mehr so gut leisten, weil eben auch in den anderen Weinbaugebieten, die vielleicht nicht so viel Tradition haben und keinen so guten Namen wie das Rheingau, man eben jede Menge guten Riesling mittlerweile kriegt. Ja.
Mhm.
Und ja, das haben wir, denke ich, im Rheingau auch zu spüren bekommen. Wahrscheinlich auch im Form von sinkenden Absatzzahlen. Und ja, und da haben sich, ich sag mal, rund um so Koryphäen eben wie Wilhelm Weil im Weingut Robert Weil oder August Kessler, hat sich eine Gruppe von Weinleuten formiert. Die haben sich zusammengetan und haben jetzt in den letzten Jahren genau das gemacht, wovon ich bezüglich Neuseeland und Message in a Bottle gesprochen habe, nämlich die haben sich zusammengesetzt und einfach mal kritisch hinterfragt, was sie da tun und wie sie es besser machen können. Und nun hat man in den letzten mindestens 2 Jahren gesehen, dass es besser geht und dass es wieder zunehmend eine bessere Weinqualität im Rheingau gibt.
Mhm.
Und das haben die einfach im Januar mal, haben die einfach mal ein paar Leute eingeladen und das einfach mal gefeiert. Und da dachte ich, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, mal 2 Weingüter vorzustellen, die nämlich mit dazugehören. Und das ist eben einmal Balthasar Ress, ist der Christian Ress, der das Weingut im Wesentlichen leitet und der sich eben als Weinmacher einen Menschen geholt hat, der so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen ist in der deutschen Weinszene, nämlich Dirk Würz. Und Dirk Würz ist...
Hat der nicht auch ein eigenes Gut?
Genau, der hat ein eigenes kleines Weingut. Es gab seine Weine, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist und ob er da jetzt noch was macht. Ich glaube eher weniger, dass er dafür wahrscheinlich keine Zeit hat oder wenig Zeit. Jedenfalls gab es die bei Pinard de Picard, wo du ja häufig
gekauft hast. Ne? Da, ja. Mhm.
Genau. Und Alprotate zum Beispiel war so ein Riesling, den er gemacht hat.
Mhm.
Und Dirk Würz ist umstritten Deutschlands bekanntester Weinblogger und aber eben weit darüber hinaus, der ist einfach super engagiert, der macht das Vinocamp mit einem Kollegen zusammen beispielsweise und der ist einfach ein Sprachrohr für den deutschen Wein, ja. Und hat eben viel auf dem Kasten und unter anderem eben ist er ein guter Weinmacher, ja, oder ein sehr guter Weinmacher. Und er war eine Zeit lang im Weingut Robert Weil eben auch. Ich glaube, er hat da auch seine Ausbildung gemacht oder die Jahre nach der Ausbildung gearbeitet. Und ja, der ist jetzt seit ein paar Jahren bei Balthasar Ress und die sind eben dabei, da auch sehr viel umzustellen. Im Weinberg vor allen Dingen, weil die Qualität für Wein eben immer im Weinberg anfängt, haben die eben umgestellt auf ökologischen Weinbau und so weiter und so fort, ne? Mengen begrenzt und was man eben so macht, ja. Also es erfordert einfach für gute Weine immer sehr, sehr viel Arbeit im Weinberg.
Was heißt Mengen begrenzt? Also du schneidest mehr aus der Rebe raus?
Zum Beispiel, genau.
Ja. Also während sie wächst, oder?
Während sie wächst, genau.
Ja. Warum machst du das? Damit in den verbleibenden Trauben mehr ankommt?
Mhm, genau.
Okay.
Ja, und damit du dann eine konzentriertere Frucht nachher im Wein hast. Ne?
Ja.
Genau, und was das heißen kann, sieht man eben jetzt bei diesem Wein. Weil wir haben einen 2013er Gutsriesling im Glas.
Unglaublich. unglaublich ja. trockenes Stück ist das. Oder? Knochentrocken.
Das ist richtig schön trocken, ja. Mhm.
Ja. Eieiei.
Es ist trocken, es ist hat Säure. Mhm. Hat eben auch so eine richtige Säurefrucht, also so, ne? Herb, grüner Apfel.
Ja, was Bitteres hat's auch.
Was Bitteres hat's, mhm. genau. Aber was gut Bitteres halt, mhm, ne? Nichts störend Bitteres. Ne? So, Zitronensäure, ne? Mhm. Grapefruitsäure.
Ja, eher so, Grapefruit so, als ja. Zitrone. Mhm.
Das ist richtig straffer Riesling. Ja. Ne?
Straff, das passt. Straff ist gut. Ja.
Und das ist halt
straff
im Prinzip
mit seinem Hüppenset.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Das ist halt Riesling aus dem Katastrophenjahr, ja, eigentlich mhm. für das Weingut. Weil die seit Jahren, seit vielen Jahren nicht mehr so wenig geerntet haben. Und was halt daran lag, dass die erstmal ein ganz schlechtes Frühjahr hatten. Also mhm. es war einfach kühl. Es hat sehr viel später angefangen zu blühen. Das heißt, die gesamte Vegetationsphase hat länger gedauert. Ja. Dann gab's einen ziemlich heftigen Sommer, kurz aber heftig. Und dann als sozusagen der Rest, also wichtig ist, sind immer die letzten 4 Wochen vor allen Dingen. Ja. Also wo die Trauben richtig reif werden sollen. Ja. Ne. Da hat's angefangen zu regnen.
Hey, super.
War aber warm. Ja.
Das heißt, alles ja. verdunstet und fault genau. weg wie nix.
Genau. Ja, das heißt, du musst es da nochmal richtig in die Weinberge rein und nochmal richtig rausschneiden und gucken, dass du irgendwie deine Trauben gesund hältst, ja. Und
der Chat sagt Walnuss.
Ah, Walnuss. Reif oder grün? Nee, reif.
Meinen Sie eine afrikanische Schwalbe oder eine europäische?
Ne, grüne Walnuss ist eigentlich sowas wie Sherry. Ne? Sherry ist grüne Walnuss. Oder so diese leicht oxidierten Weine mhm. aus dem Jura ist mhm. grüne Walnuss.
Okay.
Also hier ist keine grüne Walnuss. Ja, genau. Und das also es war im September schon noch war es eher kühl und ein bisschen regnerisch. Das heißt, die Trauben sind nicht reif geworden mhm. und dann haben die halt darauf gehofft, dass der Oktober richtig gut wird. Normalerweise, also du fängst ja, du erntest einen Riesling erst im Oktober, ne? Bis in den November hinein teilweise. Mhm. Ne? Und dann hatten die halt richtig viel Regen dann, ne? Und so haben die viel da nochmal arbeiten müssen. Und
weißt du, wie das in was für Größenordnungen die Ernte schlecht war? Also wie viel Hektoliter die gemacht haben?
Die haben im Durchschnitt haben die, glaube ich, 50 Hektoliter pro Hektar gemacht.
Und normalerweise? Also im
wahrscheinlich eher so 70, 75.
Okay.
Ja. Gehe ich mal von aus. So 75. Also bei einem Gutsriesling kannst du auch 80 Hektoliter machen. Ne? Pro Hektar ist kein Problem eigentlich. 50 ist halt dann schon wenig. Weil du musst ja irgendwie, du musst ja Geld verdienen. Mhm. Aber
die hätten
halt auch einen schlechten Riesling machen können und davon Mengen.
Ja.
Ja. Die Wahl hast du ja, ne? Du kannst gucken und dann versuchen, das Zeug loszuwerden. Oder du sagst halt, nee, wir bleiben bei dem Qualitätsstandard, den wir haben oder den wir ja gerade dabei sind, noch auszubauen. Und
verzichten aber gleichzeitig auf 30% Umsatz.
Ja. Ja. Weil du kannst den Gutswein nicht plötzlich teurer machen, ne? Also nicht deutlich teurer machen.
Was kostet die Flasche?
Die lag bei, keine Ahnung. Knapp 10 Euro.
Okay.
Ja.
Gibt es irgendwelche Durchschnittswerte, wie viel Hektoliter ein Hektar liefern muss, damit er rentabel ist? Weiß man das?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, nee. Also ich wundere mich ja manchmal, wie rentabel das noch sein kann, wenn ich lese, dass also beispielsweise in Südfrankreich Leute Weinberge besitzen, wo die Rebstöcke so als kleine Sträucher oder als kleine Stämme irgendwie teilweise 5-6 Meter voneinander entfernt sind, ja. Und die sind dann auch noch 80 Jahre alt und du hast dann nachher einen Ertrag von 20 Hektoliter, ja, oder 18 oder 23. Und der Wein kostet dann nachher die Flasche 19,80 €.
Ja.
Dann frage ich mich halt, wie machen die das? Ja? Wie geht das? Keine Ahnung. Ich kann's dir nicht. Also ich weiß nicht.
Warum hast du die Winzer nicht mal gefragt, wenn du dich das fragst? Also du hast ja eigentlich den direkten Draht zu denen.
Ja, jetzt zu denen, die jetzt so extrem geringe Erträge machen, hatte ich den Draht jetzt nicht. Das müsste ich tatsächlich mal machen.
Mhm.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also Balthasar Reß ist so eines dieser Weingüter, die wirklich spannend sind und gerade in den letzten Jahren.
Gefällt mir, ist mir fast zu trocken schon.
Okay. Die machen halt auch viel, ne? Die haben eben diese Winebank da unter ihrem Gutshof in sozusagen in den Keller gebaut, wo du dir eben Fächer mieten kannst, ja, um deine Weine da zu lagern. Im Prinzip ist es aber eben auch eine ein Veranstaltungskeller, wo du ja eben Weinveranstaltungen machen kannst. Aber du kannst, wenn du ein Fach hast, kannst du im Prinzip Tag und Nacht da rein und kannst mit deinen Kumpels Wein trinken. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Und das ist ein Konzept, was die jetzt erstmal sich sozusagen zu Hause angeschaut haben, wie es funktioniert. Und jetzt erweitern die das gerade und bauen gerade die erste Winebank hier in Hamburg.
Nochmal.
Die bauen jetzt so einen Keller hier in Hamburg.
Wo, da kannst du einfach rein.
Nee, du kannst rein, wenn du eine Chipkarte hast, wenn du dein eigenes Fach hast. Genau.
Ach so, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf so von einem Weinladen, in den du rein kannst, wenn du irgendwie Mitglied bist und dich dann einfach bedienst und trinkst, aber das ist okay.
Du hast dein eigenes Fach da, eben einen klimatisierten Keller und kannst dann eben da rein und
ja, sowas hätte ich ja auch gerne, aber das ist leider teuer.
Ja, es ist teuer. Ja. Balthasar Reß hat auch den ersten Weinberg auf Sylt. Ich glaube zusammen oder für den Söllringhof, das ist ein Sternerestaurant dort. Und da haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, ein Hektar oder wenn überhaupt, ich glaube weniger. Ein paar Rebzahlen. Ja. Also es gibt auch einen der wenigen Orange-Weine zum Beispiel aus Deutschland. Ein Weißburgunder, den der Gewürz macht. Also es gibt einfach ganz verschiedene Sachen, die probieren einfach viel aus und das ist gut.
Mhm.
Haben wir gleich noch einen Wein, den dritten Wein, den Reß hoch 3.
Warum trinken wir den als drittes und nicht direkt danach?
Ich bin einfach mal sozusagen nach der Qualität der Weine.
Verstehe.
Ja.
Das heißt, dann kommt jetzt, wo ist er denn hier? Dann kommt jetzt von Oettinger.
Von Oettinger.
Mhm. Von Oettinger Riesling 2013 Edition K&M.
Ja, genau. Also was das Weingut ist. Heißt eigentlich Detlef Ritter und Edler von Oettinger.
Okay.
Sagt auch viel aus über das Rheingau, weil das Rheingau sozusagen auch die...
Schnell die ganzen Burgen rum, ne?
Ja, die aristokratischste oder das aristokratischste deutsche Weinbaugebiet ist.
Ja. Ja.
Also du hast ja Schloss Vollraths beispielsweise da als Gut, Schloss Reinhardshausen, Johannesberg, wo sozusagen diese Spätlese-Reitergeschichte.
Genau, wo die Spätlese erfunden
wurde. Die Spätlese erfunden wurde im Schloss Vollraths, wahrscheinlich eher im Schloss Vollraths als in Kloster Eberbach wurde der Kabinett erfunden und Eberbach gibt's eben auch noch.
Wenn in Eberbach der Kabinett erfunden wurde, was kennst du die Geschichte davon? Also warum heißt der Kabinett Kabinett?
Weil es einen Kabinettkeller gab und der Kabinettkeller war eigentlich, also der Kabinett ist eigentlich sind es die besten Weine gewesen aus dem Weingut.
Mhm.
Ja? Und es ist ja später sozusagen die Qualitätsstufe geworden, die nach dem, also sozusagen als Zweiter auf der Richterskala kam, vor der Spätlese. Ne? Das ist, glaube ich, erst seit den 70er Jahren so. Vorher wurde Kabinett mit einem T und mit C am Anfang geschrieben.
Oh.
Und und waren eher Spitzenweine aus dem Weingut. Und die kamen halt aus dem Kabinettkeller, das war sozusagen der Panzerschrank. Ne? Da wurden eben die besten Weine aufbewahrt.
So, der hat jetzt in der Nase viel weniger als der vorher, finde ich. Eigentlich fast gar nichts, oder?
Oh doch, finde ich schon.
Echt? Bin ich jetzt gerade irgendwie geruchslos geworden?
Also ich finde, es hat viel Steinobst.
Mhm.
Aber also Stein und Kern eigentlich. Also
ja, aber nicht viel.
Es also ist ein bisschen gelber Apfel. Es ist viel gelber. Das andere war ja eher grün. Der von unserem hatte eher so grüne, frische Noten. Der hier ist deutlich gelber, weicher, cremiger, finde ich, in der Nase.
Aber nicht so üppig. Also ich fand, der von unserem, der war insgesamt üppiger in der Nase. Also da hatte ich
ja, er war mehr. Ein bisschen, stimmt.
Der Chat sagt, der ist etwas gefälliger jetzt. Ich habe noch nicht getrunken, gucken wir mal.
Der hat mehr Restzucker, ja. Das ist halt ein völlig anderer Wein, ne?
Ja.
Der ist auch völlig anders gemacht. Also
der ist mir ein bisschen zu weich.
Von unserem eben einfach im Edelstahl vergoren wurde.
Ja. Der hier kommt aus dem Fass?
Und der hier kommt wahrscheinlich, denke ich, aus dem alten Fass, aus dem alten großen Fass. Und daher, was ich weiß, ist halt...
Daher die Weichheit?
Die Weichheit. Und er ist eben aufgerührt worden. Das heißt, man nennt das im Französischen Batonnage, dass man eben regelmäßig die Hefe im Wein aufrührt. Und dadurch wird der Wein, kommt eben immer wieder in Kontakt mit der Hefe und wird dadurch deutlich cremiger.
Ah ja.
Ne.
Nee, nicht meiner.
Nee?
Nee, das ist, was ich Weichheit nenne, nennst du wahrscheinlich Cremigkeit, ne?
Ja.
Das gefällt mir nicht.
Okay.
Nee. Nee, da werden wir heute nicht warm.
Okay.
Wir müssen... Und der ist mir der ist mir so im Nachhall, hat er so eine Bitternote.
Hat er auch, ja.
Die ist nicht, und ich bin eigentlich ein Freund von Bitternoten, aber wenn das Einzige ist, was übrig bleibt, und das habe ich bei dem hier, das Einzige, was übrig bleibt, oder das, was am längsten übrig ist, ist so eine bittere Note, die gefällt mir nicht wirklich.
Okay.
Nee. Sehr, sehr grün.
Was grün?
Das, was der Nachhall, nee, das Etikett ist sehr, sehr grün. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Nee, so im Nachhall finde ich den sehr grün. Nee, da.
Okay. Also für mich war es eine tolle Entdeckung im letzten Jahr. Ich fand den Wein wunderbar. Mhm. Ich finde ihn auch jetzt noch wunderbar. Ich mag die Saftigkeit, die der Wein hat. Mhm. Also dieses volle am Gaumen, jetzt dieses volle. Diese gelbe Frucht.
Ja.
Und ich mag auch die Säurestruktur und dieses Cremige tatsächlich von dem Wein, weil ich finde, das balanciert sich ganz gut. Also es hat eine schöne Säure, eine kräftige Säure, aber eben nicht so fordernd wie jetzt der Gutswein von Res. Und ich finde, der hat eine schöne Länge und der hat tatsächlich so eine leichte Bitterkeit hinten raus, aber die fand ich bisher nicht störend eigentlich. Nee. Das ist halt so was Phenolisches, irgendwie so ein so eine Bitternote, die so ein bisschen aus den Traubenhäuten kommt. Also der hat relativ lange eben auf der Maische gestanden. Also sozusagen dieses Angepresste, ne? Alles bleibt zusammen für eine gewisse Zeit, ne? In dem Fall waren es irgendwie 1,5 Tage oder so. Was für ein Weißwein halt schon relativ lang ist, ne? Das heißt, wenn tatsächlich diese Phenole, eben teilweise auch leicht bitteren Stoffe eben aus den Häuten gelöst. Ne? Okay, also nicht dein Wein. Aber nee, für mich ein, also ich habe jetzt viel probiert von Achim von Oettinger, heißt der Weinmacher, der das Weingut leitet. Und
der heißt übrigens Oettinger. Der schreibt nur mit einem
T. Ja, es ist Oettinger.
Oettinger.
Ja.
Sehr schön, mit Namen mit Ö, immer lustig. Ach Gott, jetzt kriege ich wieder Dresche, weil die Liebste heißt ja mit Ö.
Ach so.
Die heißt mit Ö? Brönhilde? Nein. Im Nachnamen.
Ja, und das, was er gemacht hat in den letzten zwei Jahren, war wirklich toll. Also ich hatte das Weingut vorher überhaupt nicht auf der Rechnung, beziehungsweise war es mir einfach nie wirklich besonders aufgefallen, und das hat sich doch deutlich geändert.
Was muss passieren, damit dir ein Weingut besonders auffällt? Also was bei mir passieren muss, weiß ich, du sagst, trink das. Dann fällt mir ein Weingut besonders auf.
Ja, ich verbringe ja schon auch Zeit bei Verkostungen und ja, also es gibt viele Weine, die für mich wenig Charakter haben, die ich probiere und die ich dann wieder vergesse. Und ja, wenn ein Wein Charakter hat, das kann ja aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, aber irgendwie fällt er halt auf. Also irgendwie ist er abseits des Normalen so ein bisschen, ne? Oder abseits des Üblichen. Also es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, kann ich jetzt so gar nicht genau sagen, aber wenn du irgendwie davor stehst und denkst, hups, das ist ja mal anders gemacht, ja. Und das ist ja mal spannend. Und das muss jetzt gar nicht extrem sein, ja. Aber wenn es einfach gut zusammenspielt, ja. Und also der Wein würde mir bei einer Probe jetzt auch wieder auffallen, weil diese Batonnage beispielsweise, diese Cremigkeit, das ist jetzt nicht unbedingt typisch für Riesling. Ja. Mhm. Das macht man sehr gerne beispielsweise bei Chardonnay, im Holz ausgebauter Chardonnay, da ist es typisch für einen Riesling jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja. Und so Kleinigkeiten, die dem Wein so ein bestimmtes Charaktermerkmal geben. Und wenn das dann passt, zum Wein passt und jetzt nicht irgendwie aufgesetzt wirkt oder so, dann finde ich es gut. Mhm. Dann fällt es auf, zumindest schon mal. Ja.
Kommen wir zu dem nächsten Rest. Ist ja jetzt auch von Dirk Würz gemacht.
Mhm.
Okay. Rheingau Riesling trocken. Das ist dann jetzt auch ein Gutswein.
Nee, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist, der heißt Resshoch 3, weil er aus drei Lagen stammt. Mhm. Und zwar kommen die alle aus Rüdesheim, die Lagen. Das ist Bergrottland, Roseneck und Schlossberg.
Mhm.
Und das sind eigentlich alles drei erste Gewächslagen oder große Gewächslagen. Also, ne? Also
das heißt, wir trinken top. Jetzt ein großes Gewächs.
Wir trinken im Prinzip einen Wein, der teuer ist wie ein großes Gewächs. Also eigentlich war er so teuer wie ein großes Gewächs. Und er stammt aus drei großen Gewächslagen. Da aber ein großes Gewächs nur aus einer Lage stammen darf, ist es halt kein großes Gewächs.
Heißt es halt nicht großes Gewächs.
Es heißt nicht so. Nee, aber was, es könnte was, eben
was
die
zahlt
Klasse
man für die Flasche?
Ich glaube, sie hat eigentlich ursprünglich irgendwas um die 30 oder über 30 Euro gekostet.
Autsch!
Und es gab aber einen Sonderpreis bei Count M, ja. Und dann gab es für uns im Paket dann nochmal einen Sonderpreis.
Okay.
Das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel
wir
bezahlt
haben. Das heißt,
wir
trinken jetzt sauteuren Wein, für den wir nicht so viel bezahlen mussten, und alle, die mittrinken, auch nicht.
Genau. Kann man so sagen, ja. Und es gibt nur 300 Flaschen von dem Wein, also echt nicht viel. Wahrscheinlich.
Warum habe ich mir davon dann nur eine bestellt?
Weiß ich nicht.
Weil was ich in der Nase
vorher probiert, vielleicht schmeckt er dir ja gar nicht.
Was ich in der Nase habe, ist schon mal ziemlich dicht an dem, was ich gerne mag.
Okay. Ja, das heißt, wir haben hier einen Wein eben aus drei großen Gewächslagen oder erstes Gewächs, wie es im Rheingau heißt, und und es ist sozusagen auf 300 Flaschen limitiert gewesen. Und das ist ein Wein, der, glaube ich, zu 100% im Edelstahl ausgebaut wurde, also kein Holz gesehen hat.
Der Chat sagt gerade, Holgi und seine Stinker. Ja, der hat was Strenges. Das ist
spontan vergoren.
Spontaner, ja?
Ja, das ist ein spontan vergorener Wein.
Darum, Hens.
Ja, und diese drei Lagen gehören halt mit zu den, sozusagen zu den ältesten Lagen und zu den Top-Lagen im Rheingau.
Spontan vergoren nochmal für die, die gerade erst eingeschaltet haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dem Traubensaft Wein zu machen, indem Hefen da drin rumgären. Man kann Hefen nehmen, die Zuchthefen sind, die machen dann was ganz Bestimmtes, oder man nimmt die Hefen, die sowieso überall rumfliegen in der Luft, und lässt die dem Wein einfach übernehmen. Das ist, ich finde das immer ziemlich mutig. Also woher weiß der Winzer, dass er sich das erlauben kann? Also weißt du, der nimmt seinen Most, ja, schmeißt ihn in den Keller. Ja. Und denkt sich, ja gut, die Hefen, die hier sind, die werden das schon machen. Kann es da überhaupt nicht passieren, dass du einen kompletten Ausfall hast?
Doch, einen kompletten Ausfall eigentlich nicht, aber es kann passieren, dass der Wein nicht durchgärt. Also möchtest du einen trockenen Wein haben und der hört irgendwann auf zu gären. Ja. Das kann dir passieren. Ja.
Das heißt, der hört dann bei, was weiß ich, bei 5-6% auf zu gären.
Ja, genau. Also du hast dann irgendwie, genau, du hast ihn dann halb trocken oder so zum Schluss. Ne? Wenn du dir das sozusagen erlauben kannst, dann ist das okay. Es gibt dann eben Winzer, die impfen sozusagen nach, die tun dann nochmal eben Hefe rein,
ja,
wenn sie eben den Wein definitiv trocken haben müssen. Ja, das kann ja auch sein, dass du einfach ja auch einen Wein anbieten musst, in deinem Portfolio haben musst, für ja auch für Händler oder für Restaurants, ja, dass der Wein halt eigentlich trocken sein muss. Ja. Aber wenn das sozusagen mehr oder weniger egal ist, dann lässt du den Wein halt so, wie er ist.
War dein Korken in Ordnung?
Wie er aufhört. Bitte?
War dein Korken in Ordnung?
Der war relativ stark durchnässt.
Und brüchig. Also meiner ist zum Teil gebröselt, glücklicherweise nur im oberen Teil und nicht unten am Wein. Interessant finde ich jetzt, dass im Chat auch zwei sind, die sagen, der Korken war nicht in Ordnung.
Okay. Dann haben die anscheinend ein
Problem.
Kochproblem gehabt. Ja. Aber ich kann jetzt nichts Negatives riechen, also und auch nicht schmecken. Also denke, der Wein ist völlig in Ordnung, aber es ist habe ich auch gedacht, als ich den aufgemacht habe, habe ich auch gedacht, nicht so gut. Also für längere Lagerung im Zweifelsfall nicht so gut geeignet. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben mit der Spontangärung macht. Ich kenne mittlerweile viele, die die Spontangärung im Weinberg beginnen. Das heißt, die fangen an, eine kleine Portion, kleine Charge von Trauben dort zu vergären. Und dann hast du halt auch wirklich nur die Weinbergshefen. Du hast ja auch noch Kellerhefen.
Ja.
Und wenn das dann anfängt zu gären, dann schütten die das halt sozusagen in den Tank, der im Keller steht. Ne? Und dann hast du zumindest schon mal das Angegorene mit den Weinbergshefen, die dann eben den wesentlichen Teil übernehmen. Und dann schalten sich irgendwann die Kellerhefen ein. Aber zum Schluss ist es immer ein bestimmter Hefestamm, der das Sagen hat.
Der sich durchsetzt.
Das ist eigentlich immer derselbe. Das ist im Prinzip auch, glaube ich, letztlich der in einer neutralen Zuchthefe drin ist. Ja? Das ist sozusagen zum Schluss immer der kräftigste Hefestamm. Trotzdem ist es extrem wichtig, also für einen spontan vergorenen Riesling, wenn man spontan vergorenen Wein haben will, dass sich eben vorher diese anderen Hefen sozusagen die ersten Teile der Verarbeitung schon übernommen haben.
Ja.
Also das macht das Ganze eigentlich komplexer. Ja? Dass da verschiedene andere Hefen am Werk waren und die sich sozusagen mit eingebracht haben, auch wenn zum Schluss immer ein Hefestamm das Ganze übernimmt. Ja, und das kriegst du halt durch eine Zuchthefe nicht hin. Dass so diese Menge an verschiedenen Hefen, die da einwirken. Ja.
Ich finde den sehr schön. Der ist so ein bisschen eine Synthese aus den anderen beiden.
Ja, stimmt.
Der hat ein bisschen von der Cremigkeit des zweiten, aber nicht zu viel. Also nicht so viel, dass ich das irgendwie als lästig empfinden würde. Und ein bisschen von der Knackigkeit des ersten. Das ist echt schön. Gefällt mir.
Ja. Ist aber eben ist insgesamt ist er nicht so stark von der Säure, aber er ist insgesamt sehr konzentriert am Gaumen, finde ich. Ne? Das ist, der hat richtig viel zu bieten. Ne? Also neben dieser Cremigkeit und der Frucht ist da einfach noch viel anderes, finde ich.
Ja, und elend viel Stein.
Ja,
ist zum Beispiel. Ja. Schöner Wein.
Ja. Ja, das ist schon ziemlich ziemlich hohes Riesling-Niveau, finde ich. Ne? Das ist schon echt toll.
Du hattest gesagt, in Neuseeland bauen sie auch Riesling an.
Ja.
Hattest du Gelegenheit, den zu trinken?
Ja, ich habe verschiedene Rieslinge getrunken. Die sind teilweise auf einem extrem hohen Niveau, muss man sagen. Das ist echt toll. Es gibt welche, die sind noch so ein bisschen, also dem Stil nach, so ein bisschen australisch. Also das ist einfach ein anderer, ist ein, irgendwie ein ganz anderer Riesling, als wir den kennen. Mhm. Aber es gibt sehr viele, die sich eigentlich an deutschen Rieslingen orientieren. Also es gibt sozusagen moseltypische Rieslinge, wenn man so will. Ja? Also du findest dort auch leichte, sozusagen das leichte Möselchen, irgendwie, also halbtrockene. Also es gibt die meisten Rieslinge, die ich dort probiert habe, hatten deutliche Restsüße.
Ja.
Es gibt relativ wenig durchgegorene Rieslinge. Mir haben eigentlich immer die durchgegorenen Rieslinge am besten gefallen. Bis auf die ganze Palette von Framingham. Das ist ein Weingut in Marlborough. Und der Andrew Hadley, das ist der Weinmacher da. Das ist ein unglaublich guter Typ. Das ist echt toll. Also zumal der eben irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend rennt und auch Vorträge hält, aber eben keinen Kehlkopf mehr hat. Sprich, der hat irgendwie immer dieses Gerät am quasi am
Hals.
Nicht mehr vorhanden, am Hals. Und hat aber eben überhaupt kein Problem damit, in der Öffentlichkeit Workshops zu leiten und so. Ne? Ich war bei einem von ihm, da ging es Skin Fermentation, also Orange Wine sozusagen, also Maischevergärung beim Weißwein. Und ja, super Typ. Und der macht mit Abstand die besten Rieslinge in Neuseeland. Das ist auch wirklich auf ganz hohem Niveau.
Bekommt man die hier in Deutschland auch irgendwo?
Nee, ich glaube bisher nicht. Leider. Aber das ist natürlich auch super schwierig, weil, weißt du, in Neuseeland kriegst du auch keine deutschen Sauvignon Blancs.
Ja.
Warum auch? Und ich meine, das, was er macht, machen hier ein Dutzend Winzer. Ja, in der Neuseeland.
Das heißt, es ist für Neuseeland was Außergewöhnliches, für uns aber nicht.
Für uns speziell würde ich sagen jetzt nicht, aber für alle anderen Länder schon. Ja, also alle anderen Länder außer Deutschland und Österreich vielleicht. Ja, weil natürlich kein anderes Land so viel Riesling hat wie wir.
Ja.
Und wir müssen jetzt nicht unbedingt noch, außer wir Freaks vielleicht, ja, die wir irgendwie einfach probieren wollen, weil wir Interesse daran haben. Aber ich glaube nicht, dass es sich tatsächlich lohnt, neuseeländischen Riesling nach Deutschland zu bringen.
Mhm. Ja. Hast du überhaupt irgendwas mitgebracht? Hast du irgendwie eine Flasche in den Koffer, gut verpackt in den Koffer?
Nee, nix. Nee, ich hatte irgendwie so viel Papier auch, Material und so weiter, dass ich dann irgendwie, ich hatte eine Flasche mit rübergenommen, ich hatte ja Geburtstag da,
ja,
und habe eine Flasche Champagner mit rübergenommen und bis zum Schluss, ich habe die am vorletzten Tag hatte ich Geburtstag, bis zum Schluss habe ich die eben mit rumgeschleppt und lag aber eh schon irgendwie, ich hatte natürlich wie immer irgendwie ein paar Sachen zu viel mit und ja, ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr wieder irgendwas einzupacken und also so ein Fläschchen, nee, habe ich dann mal gelassen.
Ich hatte dann zwischenzeitlich den Eindruck, dass der Küchenjunge zur selben Zeit in Neuseeland war. Hast du den da getroffen zufällig?
Nee, der ist an dem Tag, wo ich angekommen bin, ist der wieder in Frankfurt gelandet.
Ah, okay.
Ja, also der war klar. Genau die zwei Wochen vorher da. Hat mir aber einen super Tipp gegeben für ein Restaurant in Wellington, was echt großartig war. Und ich hatte genau verfolgt, wo er war und was er gemacht hat. Und was sehr, sehr cool war, dass ich in Marlborough im Hotel ankam und da war stand eine Flasche Bier, also Craft Beer im Kühlschrank mit freundlichen Grüßen von Chris. Und ich dachte, das wäre einer der Weinmacher gewesen.
Christian.
Genau. Sehr schön. Und es war eben auch irgendwie auf Englisch geschrieben, ne? Also viel Spaß mit dem Bier, Chris. Und ich dachte, es wäre einer der Chris gewesen, die ich in Neuseeland kennengelernt hatte, kurz vorher. Aber es war der Küchenjunge, der mir ein Bier dagelassen hat. Und das fand ich echt.
Aber woher wusste der, in welchem Hotel du absteigen wirst?
Ja, das hatten wir, das hatte ich ihm geschrieben, als er gerade da war. Er war im gleichen Hotel. Und dann meinte ich, da werde ich nächste Woche auch sein. Und dann hat er mir ein Bier dagelassen. Das ist super. Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja, also.
Dann,
Ich muss noch mal sagen, dass dieser Rest Hoch 3 wirklich ein toller Riesling ist.
Aber er ist leider ausverkauft.
Er ist leider ausverkauft, ja.
Ja. Das heißt, jetzt trinken wir jeder noch ein Glas davon, dann evakuieren wir die Flasche und stellen ihn erstmal eine Woche in den Kühlschrank, um zu gucken, wie er dann ist, ne?
Können wir machen.
Also das mache ich ja in letzter Zeit so, weil es ist diese, ich kann es halt nicht alles saufen immer.
Nee.
Und ich stelle die jetzt immer weg und dann muss Katrin die halt immer noch mal so nach 3 Tagen, hier, ich mache noch mal was hier, nach 6 Tagen und so. Ich hatte neulich einen, den hatten wir auch zwischen, wie hieß der nochmal, Rücker. Oder? Das war ein Spätburgunder, glaube ich, war das, oder?
Ach so, vom Weingut der Stadt Klingenberg,
meinst du? Ja, genau. Davon hatte ich ja auch noch ein paar Flaschen nachbestellt, weil ich den so schön fand. Und den habe ich jetzt irgendwie, ich glaube, über 1,5 Wochen alle 2 Tage mal so ein halbes Glas irgendwie getrunken. Das war auch echt spektakulär. Der hat nicht mehr aufgehört, gut zu sein.
Nee. Und daran erkennt man auch immer wieder einen guten Wein, ne?
Ja.
Also gut, du musst ihn halt gekauft haben, du musst es ausprobiert haben, aber dann weißt du es halt auch, ne? Ein guter Wein sollte sowas können.
Ja.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn du ihn im Kühlschrank hast und die Luft rausgepumpt hast.
Ja. Ja. Aber auch eigentlich, ja gut, wenn nicht mehr viel in der Flasche ist, dann wird's natürlich schwierig. Dann hast du einfach ziemlich viel Luft oben drauf. Mhm. Aber normalerweise sollte ein Wein das auch ohne Leerpumpen relativ lange schaffen, zumindest im Kühlschrank, also wenn es kühl ist. Ja.
Ich hab den Klingenberg, da ist noch ein Schluck drin. Also da müsste ich mal gucken, aber ich glaube, der steht ja schon seit 3 Wochen oder sowas. Ja, auf was ein Versuch. Versuch ist es wert. Ja, das probiere ich gleich mal. Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Noch Themen?
Nö.
Ich glaube, für die nächsten beiden Sendungen machen wir mal Taubertal.
Ja.
Christian Stahl und Landbau Krämer.
Christian Stahl, den ich in Nürnberg kennengelernt habe. Den Christian Stahl.
Ja, genau.
Naja, guter Typ. Genau.
Das sind ja, sehr ist ja guter sozusagen Typ. Der fränkische Teil vom Taubertal. Der
fällt gerade wieder ein. Das ist so irgendwie, war sowieso schon angetütert. Dann habt ihr mal das Mikrofon hingehalten und so kurzes Interview gemacht. Und irgendwann habe ich. Man hat das ja, ich weiß, du kennst das vielleicht, dass man manchmal dann einfach irgendwie so ein Blackout im Kopf hat und irgendwie keine schöne Frage mehr weiß gerade. Und dann habe ich irgendwie so die standard erbärmliche Journalistenfrage gestellt, weil er erzählte so, dass sie neu angefangen haben und jetzt irgendwie so ein neues Stil und tralala. Und dann sagte ich irgendwie, ja, wo willst du noch hin? Sagt er, oh, nach Amerika würde ich gerne mal. Das sind so genau die Antworten, die man auf solche dämlichen Fragen geben muss. Ja, aber guter Typ. Nach wie vor also ich habe ja, ich glaube, 5 Weine von ihm getrunken. Die waren alle geil. Das fand ich sehr irritierend. Das ist mir noch nie passiert vorher.
Also ja.
Auch so gut, dass ich nicht sagen könnte, welcher mir jetzt am besten gefallen hätte.
Ja, ich bin mal gespannt. Also was ich versuchen will, ist ich muss die beiden jetzt mal fragen, weil ich fände es ganz gut, wenn die ausnahmsweise ihre Weine zusammen verschicken würden. Ich glaube, die sind im gleichen Ort, im fränkischen Taubertal, genau gegenüber. Mhm. Stefan Krämer und Christian Stahl. Die haben nicht so richtig viel miteinander zu tun. Ja. Die haben halt auch zwei sehr unterschiedliche Philosophien, in Anführungsstrichen, und ich muss mal gucken, ob das klappt, dass die ihre Weine zusammen verschicken. Das wäre natürlich einfacher als jetzt hier 3 Weine mit Versandkosten und dort 3 Weine mit Versandkosten.
Ja, das
aber im Zweifelsfall ist es halt so.
Aber gibt's keinen Händler, der beide führt?
Nee.
Ah.
Nee, weil die Ideen zu unterschiedlich sind.
Okay.
Ja. Passt nicht. Ja. Aber ja, das ist halt deswegen auch wiederum interessant, weil es halt, weil die dann sozusagen genau aus der gleichen Ecke kommen und so ganz unterschiedlich sind, die Weine. Und auch die Typen halt.
Werden das weiße oder werden das rote?
Das werden weiße. Nur weiße.
Weil wird ja auch Sommer.
Ja, wird ja auch Sommer und genau.
Ja, dann.
Das machen wir dann. Genau. Ich bin ja bei mir sozusagen in der Podcast-Reihe auch immer noch in Franken und ich werde dann dazu mit beiden sozusagen das Interview auch haben.
Ja. Dann machen wir Cross-Promotion.
Machen wir Cross-Promotion, weil dann nämlich man sich dazu noch die sozusagen das Gespräch anhören kann
zu den schön
beiden Winzern. Ja. Ja, fein.
Ja, fein. Dann trinkt noch einen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir tun das jetzt auch. Ich danke für das Gespräch, Christoph.
Dir auch, Holger.
Und tschüss. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Jo.
Und wenn ich jetzt die Jingle-Maschine nicht falsch bedient hätte, dann wäre auch ein Geräusch gekommen.
Jetzt hast du aber aufgenommen, ne?
Ja. Ja, wenigstens das. Wenigstens das.
Ist nicht tot.